kämpfe und diese Situationen standen im Widerspruch zur Linie, die die KPS in der damaligen Zeit hatte. Eine Linie, die sich wie ausgeführt, die ausgezeichnet war durch Parlamentarismus, durch eine Trägheit auch in der politischen Aktion allgemein. Revolutionäre Genossinnen und Genossen der KPS sahen klar, dass die Partei, anstatt die Kämpfe der Klasse anzuführen, immer weiter zurückblieb. Unterstützt von den Beschlüssen des 6. Kongresses des Komintern setzte eine neue revolutionäre Strömung dort an, wo die Bolschewisierung abgebrochen hatte. Die Zentrale der KPS kritisierte im Jahre 1929 die bisherige Linie scharf. Und zwar, ich bringe jetzt einige Punkte dieser Kritik, die damals öffentlich im Parteiblatt geschrieben wurde. Also diese Punkte betrafen einerseits, dass die Partei international zwar die Beschlüsse der kommunistischen Internationale gut geheißen, politisch aber in Wirklichkeit den Block der Rechten und Versöhnler unterstützt hat. Weiter, dass die Partei national nicht gesehen hat, wie sich die Klassenauseinandersetzungen verschärfen und sich insbesondere die unorganisierten Arbeiterinnen und Arbeiter radikalisierten. Kritisiert wurde schließlich auch, dass die Partei mit ihrer Wahltaktik Illusionen über den Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie nährte und schließlich, dass sie die Sozialdemokratie als eine zweite Arbeiterpartei und nicht als eine bürgerliche Partei analysierte. Nach einem Musikstück möchten wir als Dokument einen Brief einer Arbeiterin verlesen, einen Brief, den diese Arbeiterin an die KPS geschrieben hatte damals und wo sie auf ihre Art zu den Beschlüssen Stellung bezog. Wir machen jetzt Musik.
Jetzt also der Brief dieser Arbeiterfrau an die Leitung der KPS. Werte Genossen, Ihr Verhalten meinem Mann gegenüber ist mir vollständig unverständlich. Sie wissen ganz genau, dass er am 24. März anlässlich der antifaschistischen Demonstration in Zürich mit seiner Aktion, als er einem Polizisten den Gummiknüppel abriss und in die Massen warf, mit dem Ruf, Kameraden, da habt ihr einen Gummiknüppel aus dem roten Zürich, die Bewegung in Gang brachte, und wenn er auch einen Polizisten etwas unsanft angriff, so war dies ein Anschauungsunterricht für die Masse, dass man sich nicht alles gefallen lassen darf. Ich war damals sprachlos, als Genosse Trostl dies fast zu einem Vorwurf machte. Man hätte meinen können, er habe den Polizisten zu verteidigen und nicht unsere Sache. Das ist in meinen Augen kein Klassenkampf, keine rote Hilfe, die so handelt. Wäre nicht Genosse Tobler auf der Seite meines Mannes gestanden, so hätte sie uns vielleicht noch ignoriert. Als dann nach Pfingsten die neue Richtlinie der Partei proklamiert wurde, da hieß man auf einmal das gut, was man vorher verurteilte. Das Tragische daran ist nur, dass diese Einsicht nicht von sich aus kam, sondern dass von oben, das heißt von der Komintern, eine Rüge, und zwar eine wohlverdiente, erteilt werden musste. Meines Erachtens haben sie allzu sehr die Ehre und das Ansehen der Partei im Auge, als den Willen, das Proletariat zur Macht zu führen. Dieser Ehrgeiz macht sie blind für die Not der Arbeiter und hemmt die Bewegung.
In der Zeit von Ende der 20er Jahre sowie der ersten 30er Jahre wurde sehr viel gekämpft. Vor allem gab es eine ganze Serie von Streiks, die wir kaum alle jetzt aufzählen können. Dazu vielleicht kurz ein paar Zahlen. In den Jahren 30 bis 33 gab es 30 bis 34 Streiks in etwa 313 Betrieben. Es gibt eine ganze Reihe von Streiks, die hatten im Zusammenhang mit den Kämpfen zwischen der Sozialdemokratie und der Kommunistischen Partei in den Gewerkschaften große Bedeutung. Es sind in Basel die Streiks der Bauarbeiter und wiederum Holzarbeiter, die Schuharbeiter und in Zürich der Sanitärmonteurenstreik sowie der Heizungsmonteurenstreik, welcher mit der Blutnacht vom 15. Juni 1932 die Konfrontation im Einsatz durch den sozialdemokratischen Polizeichef auf die Spitze trieb. Hören wir nun etwas zum Heizungsmonteurenstreik.
Ganz kurz zur Vorgeschichte. 1929 wurde der Landesvertrag abgeschlossen zwischen SMUF und dem Verein der Schweizerischen Zentralheizungsindustrieller. Nebst der Verpflichtung zur absoluten Friedenspflicht wurde in diesem Landesvertrag die Lohnfrage geregelt. Konkret ging es nicht nur um die Einfrierung der Löhne, sondern auch um eine vorgesehene Anpassung nach unten, also Anpassung der Löhne nach unten, nämlich für den Fall einer Herabsetzung des oder der sogenannten Lebenserhaltungskosten. Im Februar 1932 war es dann soweit, dass man über diesen, über diesen Lohnabbau mit der Bourgeoisie verhandelte, und zwar vorerst in aller Heimlichkeit, dann etwas öffentlicher. Die KPS hat unverzüglich gegen diese Verhandlungen polemisiert und mobilisiert, und zwar im Kämpfer und auch anderswo. Am 9. Mai 1932 wurde dann an der Monteurenversammlung nach langer Diskussion und trotz massiver Interventionen des dort anwesenden SMUF-Vertreters mit 281 gegen 62 Stimmen der Streik beschlossen, um etwas mehr Dampf aufzusetzen. Gleich nach diesem Beschluss gab es eine Demo durch den Kreis 4, und zwar von den Heizungsmonteuren, Spruchbänder wie "Wir sind die kämpfende Einheitsfront" wurden mitgetragen. Diese Front blieb dann während des ganzen Streiks unerschütterlich und der Streik wurde mit aller Härte und Entschlossenheit von A bis Z, und zwar erfolgreich, durchgeführt. Die Unternehmer drohten mit Kündigungen und anderem mehr. Der Druck war allerdings nicht nur von den Unternehmern ungeheuerlich, sondern auch von ihren Bullen und auch und insbesondere von der SP und den Gewerkschaften. Die SP respektive Gewerkschaften hatten den Spruch kreiert, ich zitiere, Hände weg und Taschen zu, Ende Zitat, Taschen zu, das hieß, dass man eben kein Geld spenden sollte. Leider reicht die Zeit nicht aus, um das Ausmaß der wirklich miesen SP- und Gewerkschaftsgegenpropaganda darzulegen, und auf der anderen Seite haben wir ebenfalls leider zu wenig Zeit, um die extrem breite Solidarität darzulegen, die gegeben war, um den Streik zu unterstützen. Lediglich im Sinne eines Beispiels, jede Woche wurden während der ganzen Streikdauer von über 7 Wochen wurden jede Woche 10.000 Franken Spendengelder gesammelt, um für den Lohnausfall der Monteuren aufzukommen. Die Bullen stellten sich, ich habe es schon gesagt, selbstverständlich auf die Seite der Unternehmer. Es gab massive Polizeieinsätze auf den Baustellen, um die Streikbrecher zu schützen und um die Streikposten mit gehobener Knarre zu vertreiben. Entsprechend militant waren denn auch die Auseinandersetzungen auf den Baustellen. Auf den 15. Juni, es wurde schon angetönt, wurde zu einer Protestdemo auf den Helvetiaplatz aufgerufen. Protestdemo deshalb, weil eben die Polizeieinsätze auf den Polizeistellen sich zuspitzten und auch deshalb, weil mehrere Genossen von der Streikleitung verhaftet worden waren. Der Stadtrat erließ, auch das kennen wir aus jüngster Zeit, erließ ein Demoverbot, worauf dann die Streikleitung die Veranstaltung absagte, weil sie die Einschätzung hatte, dass die Polizei einen blutigen Zusammenstoß mit Absegnung des Stadtrates geradezu provozieren wollte und nur darauf wartete, die Arbeiter und Arbeiterinnen niederzuschlagen. Trotz Verbot, trotz Absage durch die Streikleitung, versammelte sich dann am Abend des 15. Juni eine sehr große Menschenmenge auf dem Helvetiaplatz. Es kam dann eben zur sogenannten, beziehungsweise ja, so ist sie in der Geschichte eingegangen, zur Blutnacht. Es gab zahlreiche Verletzte und auch einen toten Arbeiter und über 50 Verhaftete. Die Neue Zürcher Zeitung und das Volksrecht waren sich einig. Die Kommunisten waren oder seien schuld gewesen an dieser Blutnacht. Die objektiven Geschichtsschreiberinnen sehen es allerdings anders. Trotz dem Verbot weiterer Demonstrationen und trotz dieser äußerst blutigen Nacht versammelten sich dann wenige Tage danach, am 22. Juni, eine weitere große Menschenansammlung in der Stadt, über 8000 Leuten. Es kam zu einer riesengroßen Demonstration der Solidarität mit den Streikenden. Trotz der massiven Repression auf den Baustellen, auf der Straße und der polizeilichen Besetzung der Druckerei des Kämpfers, welche natürlich massiv mobilisierte und die Stimmung nicht anheizte, aber unterstützte. Trotz all dieser Repressionsmaßnahmen wurde dann die Forderung auf Verzicht auf den Lohnabbau der Streikenden zum größten Teil erfüllt. Dieses Beispiel des Streiks, des Heizungsmonteurenstreiks, ist ein Beispiel, denken wir, ein sehr großes Beispiel der revolutionären Kämpfe, die eben damals stattgefunden haben.
Und jetzt hören wir das Musikstück aus Italien, Contessa.
Contessa, all'industria di Aldo, han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione, del resto mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte, se c'è chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma
il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sotto terra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Der 5. Parteitag der KPS 1930 bestätigte die vorangehend geschilderte linke Linie der Partei. Formell war damit die Auseinandersetzung zwischen der linken und der rechten Position zugunsten der Linken entschieden. Allerdings leider nicht für sehr lange Zeit. Im gleichen Jahre 1930 modifizierte das Plenum des Zentralkomitees die politische Linie und eröffnete den Kampf gegen das sogenannte linke Sektierertum. Um die Linken der Partei an der Verteidigung ihrer Position zu hindern, trat das Plenum während eines halben Jahres nicht mehr zusammen. Die Rückkehr des Parteirechten Humbert Roh aus Moskau und der Tod von Jocki Herzog infolge eines Velounfalls im Jahre 1933 verstärkten die Position der Rechten. Unaufhaltsam kamen jene Tendenzen, die seit 1921 da waren, wieder stärker zur Geltung. Der Reformismus in all seinen Erscheinungsformen und die fehlende revolutionäre Perspektive. Der 7. Kongress der Kommunistischen Internationale im Jahre 1935 und die darin verabschiedete Volksfronttaktik trug das ihre zur Rechtsentwicklung der Partei bei. Das Erstarken des Faschismus auch in der Schweiz vertiefte und beschleunigte die Umsetzung dieser Taktik, also eben der Volksfront, auch wenn in der Schweiz wesentlich andere objektive Verhältnisse herrschten als in den Nachbarländern. Zwar war die KPS wegen ihrer inneren Zerrüttung und wegen ihrer schwachen Verbindung zum kämpfenden Proletariat in der Praxis nicht in der Lage, dem Kampf für Einheit, Demokratie und Unabhängigkeit jenen Charakter zu geben, den die Komintern, die Kommunistische Internationale, anstrebte. Doch letztlich ist die Frage eine andere, nämlich: Ist es richtig, eine einheitliche Strategie in den verschiedensten objektiven und subjektiven Verhältnissen durchzusetzen? Und noch zentraler als Fragestellung, kann die Verteidigung bestehender demokratischer Rechte zum revolutionären Klassenkampf ausgenutzt werden? Führt diese Strategie, wie damals der revolutionäre Parlamentarismus, nicht direkt weg von jeder revolutionären Perspektive, was dann damals, bekanntlich nicht nur in der Schweiz, schließlich auch geschah. Wir machen jetzt wieder ein Stück Musik.
Mein lieber Krupp, wir haben's aufgefangen, beinahe wär das ins Aug gegangen. Gerettet ist nochmal das Kapital, doch wie verhindern wir ein nächstes Mal?
Nur keine Bange, lieber Tiss. Es gibt doch Hitler, wie Sie wissen, der hat seit Jahren schon gespürt, dass er mal brauchbar für uns wird. Ich schon wissen, Herr von Thyssen.
Schwuppdiwupp, Herr von Krupp, mein lieber Krupp, das höre ich gern. Kümmern wir uns doch um diesen Herrn. Was hat er uns denn außerdem zu bieten, außer den Germanenmythen?
Zuerst statt Klassengegensatz entwickelt er die Rassenhatz. Untermenschen und nicht wir, mein Lieber, stehen da dem deutschen Arbeiter gegenüber. Ich schon wissen, Herr von Thyssen.
Schwuppdiwupp, Herr von Krupp, das gefällt mir, seien wir ehrlich, da wird Demokratie entbehrlich. Wozu noch Lohnkampf, rote Fahnen, wir sind doch schließlich alle Urgermanen.
Dann sind's nicht wir, die unterdrücken, sondern die Juden und Bolschewiken, gegen die die Deutschen kämpfen müssten. Weshalb wir für den Krieg jetzt rüsten? Ich schon wissen, Herr von Thyssen.
schwuppdiwupp, Herr von Krupp. Mein lieber Krupp, Sie selig lache, das ist ja wirklich eine Bombensache. Mein Wahlspruch ist, jedem das Seine. Ich denk an Polen und die Ukraine.
Mein lieber Mann, wenn Sie mich fragen, so kann ich nur Heil Hitler sagen. Los machen wir die Nazis stark, zunächst mit 3 Millionen Mark. Ihren Wissen, Herr von Thyssen.
Schwuppdiwupp, Herr von Krupp.
Sieg, Heil!
Nach diesem starken Stück möchten wir noch einige Beispiele aus der illegalen Praxis der Kommunistischen Partei Schweiz bringen. Schon in den Vorkriegsjahren war die KPS und die mit ihr organisatorisch eng verbundenen Organisationen wie die Rote Hilfe, Kommunistischer Jugendverband, Spanienkomitees und andere mehr in der praktischen illegalen Arbeit aktiv, und zwar teilweise sehr aktiv. Aus der Sicht der Bourgeoisie wurde die Schweiz von kommunistischem Propagandamaterial geradezu überschwemmt, was den Bundesrat im Jahre 1936 veranlasste, einen Bundesratsbeschluss, ich zitiere den Text des Gesetzes, betreffend Maßnahmen gegen die kommunistischen Umtriebe in der Schweiz, Ende Zitat, zu erlassen. 2 Jahre später folgte dann ein weiterer Beschluss, der noch einengender war, kommunistische Schriften und Propaganda inklusive öffentliche Schulungskurse wurden verboten und die Bundesanwaltschaft, die schon damals sehr aktiv war, mit der Beschlagnahme aller entsprechenden Drucksachen beauftragt. Damit waren beispielsweise die weitere Durchführung der marxistischen Arbeiterschule MASCH, ein Kurs, zu dem öffentlich eingeladen wurde und der auch rege benutzt wurde, nicht mehr möglich. Aber auch größere öffentliche Veranstaltungen wurden verunmöglicht. Und dies hat dann eben die KPS, wie schon gesagt, in den frühen Jahren, also Vorkriegsjahren, in die Illegalität bezüglich gewisser Propaganda und anderen Tätigkeiten getrieben. Seit der Machtergreifung durch Hitler im Jahre 1933, im Januar 1933, hatte ein Flüchtlingsstrom aus Deutschland ausgesetzt bzw. eingesetzt, der von Jahr zu Jahr größer wurde. Nicht nur Juden und Judinnen mussten vor Hitler fliehen, unzählige Sozialistinnen und Sozialisten, Kommunistinnen und Kommunisten kamen in die Schweiz. Der Bundesrat reagierte schnell. Bereits am 31. März, also knapp 2 Monate nach der Machtergreifung durch Hitler, und am 7. April erließ er Weisungen, wonach Flüchtlingen nur vorübergehend ein Aufenthalt in der Schweiz zugestanden werden sollte und jegliche Erwerbstätigkeit der Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingsmänner untersagt wurde. Auch das kennen wir aus den letzten Jahren hier in der Schweiz. Die offizielle Begründung lautete Überfremdung und Arbeitslosigkeit. Die Gewerkschaftsspitzen, meines Wissens ausnahmslos, und andere Berufsverbände bis hin zum Schriftstellerverein beeilten sich, diese offizielle bundesrätliche Politik, also nur vorübergehenden Aufenthalt für die Flüchtlingsfrauen und Männer hier in der Schweiz und Arbeitsverbot, zu unterstützen. Damit wird es dann für die KPS zur zentralen Aufgabe, den Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingsmännern zu helfen. Die Rote Hilfe als Sektion der 1952 in der UdSSR gegründeten Internationalen Roten Hilfe hat hier eine immense Arbeit übernommen. Es geht nicht nur in Anführungszeichen ums Verstecken der politischen Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingsmänner. Es geht nicht, auch hier wieder in Anführungszeichen, nur darum, ihnen Unterkunft, Verpflegung und wenn möglich Ausweispapiere zu verschaffen. Zentral war damals, sie in der politischen Arbeit hier in der Schweiz zu integrieren, sie in der politischen Arbeit der Partei einzureihen. Ebenso wichtig ist weiter, ihre politische Arbeit, ihren Widerstand in Deutschland zu unterstützen. Proletarischer Internationalismus als Stichwort war damals die Funktion der Roten Hilfe. Die KPS und die Rote Hilfe haben ein sehr breites Netz aufgebaut. Nicht nur Parteileute wurden in diese Praxis integriert, unzählige Proletarier und Proletarierinnen, Gewerkschaftsbasis und andere arbeiteten buchstäblich Tag und Nacht zusammen, um für die Flüchtlinge, um den Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingsmännern eben diese politische Arbeit zu ermöglichen. Ein wesentlicher Teil der Organisation wurde aber von der Arbeit und von der Partei und von der Roten Hilfe geleistet. Politische Schriften wurden gedruckt hier in der Schweiz, in illegalen Druckereien, hier in der Schweiz verbreitet, aber nicht nur hier. Wöchentlich wurden von Schweizerinnen und Schweizer Material, Druckmaterial nach Deutschland illegal über die Grenze gebracht. Bei dieser Arbeit, aber auch beim Aufbau und Herstellen von Kontakten mit und zwischen in Deutschland und der Schweiz illegal arbeitenden Zellen, gingen mehrere Genossen in die Luft und landeten für Jahre in den deutschen KZs und deutschen Knästen, so beispielsweise Paul Bertschi, Robert Kehrli und andere. Wegen dieser, ich zitiere den Bundesrat der Eidgenossenschaft, insgesamt staatsgefährdenden Tätigkeit der RHS, Ende Zitat, also Rote Hilfe Schweiz, schreitet der Bundesrat ebenfalls im Jahre 1936 ein und verbietet der Roten Hilfe jegliche politische Tätigkeit. Die Geschäftsführung der RHS wurde unter polizeilicher Überwachung gestellt, womit dann die illegale Arbeit allerdings nicht unterbunden werden konnte. Die zahlreichen Beschlüsse und Interventionen des Staates erreichten ihr Ziel nicht. Im Gegenteil, die Partei und andere Organisationen lernten umso besser in der Halbillegalität politisch zu arbeiten. Das Verbot der KPS am 26. November 1940, also die KPS wurde damals dann verboten, hat diese daher nicht im Grundnerv treffen können. Zwar wurde ihr Archiv beschlagnahmt, im Übrigen und nebenbei, dieses Archiv der KPS gilt heute noch als beschlagnahmt und befindet sich irgendwo in den Archiven der Bundespolizei in Bern, aber die Vorkriegsjahre hatten der KPS schon genügend Verbote und Verfolgungen, bis hin auch zu Verhaftungen, Hausdurchsuchungen, Bespitzelungen und so weiter eingebracht, um sich auch auf diesen letzten Schritt vorzubereiten. Der Bundesrat meinte denn in seinem Bericht an die Bundesversammlung im Jahre 1946, ich zitiere aus diesem Bericht, für die führenden Kommunisten in der Schweiz existierten die oben erwähnten Bundesratsbeschlüsse gar nicht. Die Kommunisten stellten sich auf den Standpunkt, dass die Auflösungsbeschlüsse eine Verletzung der Bundesverfassung darstellen und dass der Bundesrat nicht berechtigt gewesen wäre, die Kommunistische Partei der Schweiz zu verbieten. Ende Zitat. Jean Vincent, Kommunist aus Genf, meinte damals, ich zitiere auch ihn, seine Maßnahme, die der Bundesrat im Jahre 1940 getroffen hat, war für uns nicht schwerwiegend, da die Kommunistische Partei sofort nach dem Verbot wieder anfing, illegal Zeitungen herauszugeben und illegale Versammlungen abzuhalten. Ende Zitat. Wir fahren weiter nach dem nächsten Musikstück.
Geschichtsunterricht!
1, 2, 1, 2, 3, 4!
Heute fahren wir in der Geisterbahn. Kinder, heute ist der Faschismus dran. Ich zeige euch im Seelengegrüße des Menschen das schlummernde Böse. Das schicksalsartige Wacht und die brutalen im Acht. Mit Heil und Heul und Donnerkei und mit KZ und Henkerbein. Mit Bierkrug, Weltkrieg und Gas, das ist vorüber, merkt euch das. Hitler war ein böser Mann. Mancher, der heute auf die Pfanne haut, hätte sich das damals nicht getraut. Im Übrigen ist es uns peinlich, drum sind beim Verzeihen wir nicht kleinlich. stramme SS-Mann kämpft heute den politischen Stress an und mancher Herr vom Blutgericht auch heute noch sein Urteil spricht. Dann gilt das heute nicht mehr als Schimpf. Im Gegenteil, bei einer Wahl gewinnt er Stimmen national. Breite den Mantel der Vergessenheit über die Jahre der Besessenheit. Schwamm drüber, Ende diese Stunde. Das war ein Stückchen Heimatkunde.
Damals wie heute versucht die Bourgeoisie, der Staat, den revolutionären Kampf mit ihrer Repression zu zerschlagen. Doch damals wie auch heute ist klar ersichtlich, dass es ihnen nicht gelingt. Die Propagandatätigkeit damals ging also uneingeschränkt weiter, ja, wurde intensiver. Illegale Druckereien wurden gegründet und unzählige Schriften verbreitet, wobei, was die Bücher anbelangt, auch sehr konspirativ und kreativ gearbeitet wurde. Wichtige politische Schriften und Schulungskurse wurden getarnt. Die Buchumschläge und die ersten Seiten reproduzierten bekannt harmlose Taschenbücher. Erst dann kamen die politischen Texte. Publiziert wurden auf diese Weise auch Anleitungen zur Sabotage auf Betriebsebene. Über militante Sabotageakte ist nur sehr wenig bekannt. Aus den Jahren 1931 bis 1935 ist erliefert, dass es Attentate gab. So wurde Sprengstoff im Auto des italienischen Konsuls in Lugano gefunden und ein Jahr später fanden die Italiener in ihrem Konsulat wieder in Lugano gar Bomben. 1932 fand ein Sprengstoffanschlag auf das italienische Clubhaus in Zürich statt und 1933 erfolgte ein Anschlag auf das Stadthaus Lausanne und 1934 auf das Wehrmännerdenkmal in Genf. Bekannt ist auch, dass das Divisionsgericht 6 im Jahre 1943, ich zitiere, drei Linksextremisten, die in enger Beziehung standen zum Sportclub Uto, wegen Diebstahls von Sprengmaterial in der Armee, Herstellung von Sendeeinrichtungen und kommunistischer Tätigkeit, Zitat Ende, das war aus dem Bericht des Bundesrates, verurteilt hat. Zu diesen militanten Aktionen sind aber, wie gesagt, die Quellenangabe recht spärlich. Die bürgerliche Geschichtsschreibung, wen wundert's, ist da sehr knapp. Der Staat seinerseits blieb natürlich nicht unaktiv. Die zahlreichen immer wieder aufgefundenen Propagandaschriften bewiesen, dass mancherorts in der Schweiz illegal gedruckt wurde. Dementsprechend versuchte die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit den kantonalen Polizeiorganen diese Druckereien aufzuspüren. So ging im Februar 1941 in Bern an der Marktgasse 37 der Verlag Wetz Binden in die Luft und kurz danach in Genf die Kooperative d'Imprimerie. Es folgten polizeiliche Funde in Zürich an der Emtlerstraße, in Basel an der Hüniger Straße und so weiter und so weiter. Trotzdem, zahlreiche Zeitungen und Publikationen konnten regelmäßig erscheinen. So, um nur einige Beispiele zu nennen, die Rundschau-Nachrichten Runa, eine als Genossenschaft eingetragene kommunistische Nachrichtenagentur, die kommunistische Zeitung Freiheit, der Funke, die Wahrheit, der Kämpfer, Le Travail und weitere mehr. Es darf aber bei all dieser Propaganda und immensen Rothilfearbeit für und gegenüber den Flüchtlingsfrauen und Männern nicht übersehen werden, dass die KPS immer mehr nach rechts tendierte und mehr in Richtung Reformismus abglitt. Diese Haltung kam auch im sogenannten großen Kommunistenprozess vor Bundesgericht, in welchem die Führer der KPS wegen Verbreitung kommunistischer Propaganda zum Beispiel den Anti-Düring von Engels, angeklagt waren, zum Ausdruck. Der Prozess wurde unheimlich defensiv geführt und die Staatsloyalität noch und noch betont.
Wir kommen damit zum Schluss dieser Sendung. Am nächsten Dienstag, 6. Juni, machen wir weiter mit dem Thema die Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter nach 1945 bis 1968. Am übernächsten Dienstag, am 13. Juni, folgt dann die weitere Sendung, die Entstehung der neuen Linken in den späten 60er und die Kämpfe der 70er und 80er Jahre. Und dann schließlich am Dienstag, den 20. Juni, wird mit größter Wahrscheinlichkeit und aller Voraussicht nach die letzte Sendung sein, und zwar Gespräche mit Genossinnen und Genossen aus dieser Zeit, also gemeint natürlich aus der Zeit der 30er Jahre. Wir möchten nochmals betonen, dass die Zeit, die uns zur Verfügung steht, einfach in dieser Sendung, in dieser Sendungsreihe zur Verfügung steht, einfach sehr kurz ist und wir daher vieles verkürzen mussten, respektive schlicht nicht erwähnen konnten. Die Vielfältigkeit der Kämpfe ist zu groß, als dass man das eben alles in dieser einen bzw. in diesen vier Sendereien einbringen können. So zum Beispiel, leider konnten wir heute die Mieter- und Häuserkämpfe, aber auch die Spanienkämpfe, die in dieser Zeit, über die wir heute gemacht haben, nicht erwähnen. Wir haben uns entschlossen und werden eine Dokumentation herausgeben, die ausführlicher sein wird und auch ein entsprechendes Literaturverzeichnis enthalten wird. Im Übrigen kann man die Sendungen, die auf Kassette aufgenommen worden sind, bestellen, also Kassetten bestellen, oder dann etwas später dann auch die Dokumentation Postfach beim Postfach 853 8025 Zürich. Ich wiederhole, Postfach 853 8025 Zürich. So, das war heute die Sendung vom KGI. Im Studio waren Barbara und nochmals Barbara, Andi, Rees und Benni.